Ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich selber Gärtner bin. Und dann irgendwann dachte, es sei doch zeitsparend, hauptsächlich über Dinge zu arbeiten, mit denen man sich ein bisschen auskennt. Und nicht nur das, sondern die man auch gleichzeitig, obwohl man sie betreibt, tendenziell fragwürdig im Heideggerschen Sinne findet. Also befragenswert. Und das ist mit Sicherheit beim Schrebergarten so.
Ich finde ja da interessant, du arbeitest mit Erzählung, du arbeitest mit Informationen. Es gibt also ausgeprägt und eigens benannt Infoblöcke. Du arbeitest mit Musik. Es gibt eine Fortsetzungsgeschichte über drei Teile, eine hochdramatische Geschichte. Also dieses viele Material und die Vielfalt der Erzählebenen und Stränge. Wenn ich mir vorstelle, wie du das Material gesammelt hast und wie du es dann zusammengebaut hast. Kannst du so ein bisschen von dem Prozess erzählen?
Das ist relativ einfach. Also, es ist im Letzten auch so ein bisschen ein Prototyp für generell meine Arbeitsweise. Also, ich erfinde und finde in der Regel Module. Und sozusagen das exponierteste Modul, was es in der Schrebergartensendung gibt, ist ja das von Bettina Kurt, der Schauspielerin, gesprochene Herr Fuchs. Modul, das ist eine Geschichte, die man nicht als O-Ton hat. Also ich habe tatsächlich versucht, den Mann im Gefängnis, in dem er ja mittlerweile sitzt, zu interviewen, aber das war unmöglich, wo ich glaube, ich habe sogar einen Brief von ihm bekommen, wo er das sehr harsch abgelehnt hat. Und es ist aber auf jeden Fall erstmal eine gute Geschichte. Also es ist vollkommen klar, ein Dreifachmord in einem Schrebergarten muss in einer Sendung, die über Glanz und Elend einer Lebensform im Schrebergarten berichtet, mit drinne sein. Jetzt ist diese Geschichte ausgeschrieben, aber ungefähr 8 Minuten. Ein 8-Minuten-Block ist zu lang. Und vor allen Dingen, weil die Geschichte so gut ist, verschießt man in diesen 8 Minuten sein gesamtes Pulver. Also macht man Cliffhanger. Das ist relativ simpel. Und ich arbeite wirklich tatsächlich ganz häufig so, auch bei der Tennessee Eisenberg-Sendung, auch bei Karaoke im Letzten irgendwie arbeite ich so, dass ich versuche, Geschichten einmal anzureißen, kurz zu erzählen, worum es geht, und dann die Szenerie wieder zu verlassen. Dadurch entsteht sowas wie, ich will nicht sagen, ein roter Faden, aber doch zumindest Inseln, die akustisch wiedererkennbar immer wieder aufgesucht werden können. Das ist am Anfang nicht nur ein dramaturgischer Kniff gewesen, wobei ich dazu sagen muss, Dramaturgie, das Wort ist mir immer viel zu groß. Ich finde, es ist nichts anderes als eine relativ pfiffige Art und Weise, Material anzuordnen. Es war also keine Idee der Materialanordnung oder der Dramaturgie oder dass der Hörer sich dabei besser fühlt, sondern das ist ganz früh in meinen Radiomacherzeiten entstanden, diese Idee, nämlich aufgrund der Angst vor 55 Minuten. 55 Minuten ist ein großes Meer, das man durchschwimmen muss und man weiß am Anfang nicht wie. Wenn ich aber eine Geschichte habe, die ich ziemlich sicher in 4 Teile unterteilen kann. Und ich weiß, der erste Teil kommt nach dem Intro, wird er sozusagen schon mal vorgeführt bei Minute 3. Der nächste müsste dann so spätestens bei Minute 11 sitzen, dann wieder bei Minute 29 und sie endet in der Regel so bei Minute 40 und nachher wird noch anderes verhandelt, muss ich nur noch Lücken füllen. Also es ist tatsächlich irgendwie so eine Art von Visualisierung von Narration, die ich da mache. Ich baue kleine Inseln und fülle Lücken. Wenn ich jetzt 5 solcher Geschichten habe, kann man das in eine andere Metapher gießen als die der Insel, dann sind es tatsächlich sowas wie Stränge, die sich quasi einmal wie so eine Sinuskurve durch die Sendung schlängeln und eine andere Geschichte, wie zum Beispiel bei der Schrebergartensendung, die Geschichten von Paule und Krille, Teil 1, Teil 2, Teil 3, ist sozusagen die nächste. Und dann werden die Lücken immer kleiner. Und wenn das Ganze dann am Ende sozusagen sinuskurvenmäßig so gefüllt ist, schwingt es einmal durch. Das ist tatsächlich irgendwie eine Arbeitsmethode und eine Erzählweise, die dann meiner Meinung nach gelungen ist, wenn man sie nicht mehr merkt. Diese Module oder diese Erzählweisen oder diese Inseln muss man natürlich immer akustisch markieren. Das ist am Anfang relativ leicht gewesen und auch, ich finde, bei dem Schrebergartenstück nicht so gut gelungen, weil ich es mit Musik markiere. Viel besser wäre es, wenn man eine Szene hat, eine durchgehende Szene, die sich akustisch von selbst sozusagen als ein wiederkehrendes Element markiert. Das ist bei der Sendung über Tennessee Eisenberg beispielsweise die Erzählung des Todes oder der Ermordung von Tennessee Eisenberg durch den Anwalt. Dieser Anwalt ist immer wieder erkennbar, weil er redet wie ein Anwalt und weil er das akustische Szenario um sich hat wie ein Anwalt. Man ist in einem Anwaltsbüro und er erzählt diese Geschichte mit seiner rauen Stimme. Da braucht man keine Musik mehr. Beim Schrebergarten musste ich sozusagen die Fuchsgeschichte akustisch markieren, indem ich Musik drunter gelegen habe. Finde ich nicht so gut, funktioniert aber trotzdem irgendwie.
Wer erzählt eigentlich die Geschichte von Paul und Grill? Weil der erzählt auch noch andere Geschichten.
Ja, das ist ja eigentlich meine Hauptfigur. Das ist René Bartels, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Der René ist Gartenfreund, also der wohnt sozusagen, der hat den Garten gegenüber. Und ist ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler. Der ist ein Lebenskünstler, eigentlich immer gewesen. Und irgendwann hat ihm diese Lebenskunst ein bisschen Angst gemacht und er ist Lehrer geworden. Aber nichtsdestotrotz zieht es ihn doch immer noch, glaube ich, ins Kabarett sehr stark. Er hat eine A Cappella-Truppe, also die Musik ist auch von ihm und seiner A Cappella-Truppe. Der singt da ja auch, es wird ja am Ende dann auch gesagt. Und der ist tatsächlich, immer wenn ich im Garten bin, eigentlich auch da und kommt rüber und erzählt mir verschiedene Geschichten. Also die Paul und Grille-Geschichten ist nur ein Teil davon, aber René ist ein sehr unterhaltsamer Gartennachbar.
Ja, der ist so wirklich ein tragendes Element und er ist in seiner Stimme, also dass er eine Nähe zum Kabarett hat, das glaube ich sofort, das kommt in der Stimme auch rüber. Man hat so den Eindruck, da ist immer so ein Schalk dabei.
Auf jeden Fall. Und der kann gar nicht anders. Also es ist irgendwie niemand, der sich vor dem Mikrofon, so wie ich jetzt, irgendwie bemühen muss, schön oder gut oder lustig oder irgendwas zu erzählen. René kann gar nicht anders erzählen, als so, wie er es da tut.
Du unterlegst diese tragische Geschichte des dreifachen Mordes. Immer wenn die Geschichte von Herrn Fuchs kommt, gibt es diese sonderbare klassische Musik.
Brahms.
Ja. Gibt es einen Hintergrund dazu?
Nee. Fundstück. Also sozusagen, es geht um ländliche Idylle. So ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, welcher Satz aus welcher Symphonie das ist. Aber ich bilde mir ein, dass sie eine Bezeichnung hat im Sinne von, also nicht Maler, Ländler oder sowas. Ich habe nach irgendwas gesucht, was sozusagen die Natur auf irgendeine Art und Weise, das Heitere, Verspielte der Natur mit diesem Schreckensszenario des Herrn Fuchs auf irgendeine Art und Weise konterkariert. Also Musikeinsatz im Feature ist natürlich auch nochmal ein eigenes großes Thema. Ich würde immer eher plädieren gegen die Illustration und für das Konterkarieren. Das heißt, irgendwie, je schlimmer eine Geschichte ist, umso heiterer darf dann die Musik sein. Und umgekehrt.
Nun gibt es ja, das ist vielleicht auch schon wieder fast ein Klischee, Reportage vermittelt Information, Feature erzählt. Es gibt Infoblöcke und ich glaube, sie sind ein wichtiger Teil. Ich weiß nicht, wie du sie verstehst. Also wir lernen etwas über den Herrn Schreber, wir lernen das etwas über die Altersstruktur in Schrebergärten. Also da kommt viel an Wissen und ja, auch Statistik, aber von einer Frau ja auch durchaus mit Herzblut erzählt rüber. Also die Infoblöcke, die werden ja deutlich so markiert. Sind das Fremdkörper? Weil im Feature wird ja erzählt und nicht informiert. Mhm.
Naja, sie sind natürlich im Letzten dadurch, dass sie markiert sind als Infoblöcke und auch so benannt sind und immer diese etwas tickende Musik drunter haben, nicht mehr nur rein der Information, sondern in den Erzählfluss eingearbeitet. Und auch tatsächlich ein bisschen ironisch gedacht. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll oder ob ich es mir damit dann mit mehreren Leuten verscheiße. Aber das Stück ist für den Hessischen Rundfunk, für Dorothee Meyer-Karweg entstanden. Und ich hatte noch nie für die gearbeitet. Und ich hatte aber, also bin befreundet mit Helmut Kopetzky, der ganz viel für die gearbeitet hat. Und ich hatte den Auftrag zu diesem Schrebergartenstück und habe mit Helmut drüber geredet, wie kann man denn mit dieser Doro T. Meyer-Karweg, wie kann man denn mit der zusammenarbeiten? Naja, eine großartige Redakteurin, aber pass auf, achte auf Infoblöcke. Und ich so, auf was? Ja, Infoblöcke, das steht die drauf. Wobei ich sagen muss, das ist echt ein paar Jahre her einfach. Ne? Also irgendwie, ich hatte sozusagen im Kopf Dorothee Meyer-Karweg Infoblöcke. Und das liegt mir irgendwie grundsätzlich beim Feature fern. Infoblock, also das sagt mir gar nichts. Also, dass ich auf irgendwas achten muss, dass mir das ein Redakteur sagen würde oder sowas, fand ich irgendwie fremd. Und sie hat es mir ja auch gar nicht gesagt, sondern es ist sozusagen um die Bande gespielt, quasi ein Privatwitz zwischen mir und Helmut Kopetzky, dass ich den Infoblock auch noch tatsächlich so benannt habe. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Wie kriege ich denn in ein Feature über eine ein Jahrhundert währende Tradition des Gärtnerns, nämlich das des Kleingärtnerns, des Schrebergärtnerns, in so eine Sendung rein? Weglassen kann ich sie nicht. Also muss ich sie auf irgendeine Art und Weise elegant reinbringen. Und ich bin nach Leipzig gefahren, was man halt dann irgendwie macht. Und da ist also der erste Schrebergarten auch von Herrn Schreber gegründet. Und dann sitzt da eine Dame im Museum und die ist gewohnt, Führungen zu machen. Und die ist gewöhnt, mit der Presse zu sprechen. Und die sagt jedem dasselbe. Das ist alles total wissensreich, informativ und weiß ich was. Interessiert mich als Feature-Macher aber eigentlich überhaupt nicht. Das finde ich das Interessante an diesen Infoblöcken, dass man doch jemanden, der in ein Feature, wie es mir vorschwebt, eigentlich gar nicht reingehört, nämlich einen professionellen Informationsabsonderer wie diese Dame, in eine Sendung reinbekommt, indem man sie markiert als Fremdkörper. Und dann geht das. Das ist, Jens Jarisch hat das bei Lifestyle gemacht mit den Interviews bei Adidas, indem er nur die doofen Antworten genommen hat und gleichzeitig seine doofen Fragen gestellt hat. Das heißt irgendwie, wir können sozusagen ein neues Hörverhalten bei den Hörern möglicherweise herstellen, die sonst das bei den 6 Minuten nur solche Leute bekommen, die professionell dem Hörer erklären, wie das mit dem Schrebergarten ist oder wie das mit Adidas bla 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 ist, indem wir es markieren und in den Erzählfluss irgendwie einarbeiten. Also er fällt auf, er fällt raus. Ich habe tatsächlich 2 Hörerzuschriften gehabt, die sich da tierisch drüber aufgeregt haben. Das wäre nervig und was dieses Zeug da drin soll. Aber das war mir irgendwie eben wichtig. Man muss es irgendwie reinnehmen, indem man es markiert. Ich glaube irgendwie, das ist so ein bisschen Brecht-Prinzip. Irgendwie markiere die Sachen, mach sie deutlich, halt sie einmal hoch, Schild drunter oder irgendwie einen kleinen Lauftext. Und dann kann man die ganze Sache schon wieder anders sehen. Und das ist so ein bisschen verfremdet sozusagen.
Das ist episches Theater at its best, ja, würde ich schon sagen. Das ist eigentlich... Also ich fände das an der Stelle sehr gelungen. Und ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen... Wir müssen lernen, mit der Information anders umzugehen, aber die Information soll vorkommen.
Ja.
Also Feature hat es mit der realen Welt zu tun,
ja,
und muss da nicht unbedingt künsteln, aber sozusagen dieses Moment der Verfremdung macht es eben zu einem Teil des Flusses.
Genau. Und es war natürlich noch eine weitere Insel, ne? Also ich meine, irgendwie auch da habe ich dann sozusagen genau, also das besteht ja wirklich nur aus Modulen, dieses Stück, die man immer wieder aufruft. Mein Lieblingsmodul ist ja der Typ, der die Kälte über Kräuter und was man irgendwie anfängt, der ist ja unglaublich. Das war ein totaler Zufallstreffer, weil ich mir dachte, da gibt es doch solche Fortbildungen, ne? Also gehe ich doch mal zu einer hin. Und da waren 3 Leute da und ich. Also es war in einem relativ großen Raum und dieser Typ vorne erzählte wirklich feurig von dem, was er irgendwie mit dem Garten alles machen kann und was wir alle machen sollen. Und so. Also man hätte jetzt sozusagen die Geschichte erzählen können, ich gehe in einen Raum, mir wurde versprochen, hier ist eine wichtige Fortbildung für Kleingärtner, 3 Leute sind da, schäbiges Ambiente, an der Bar wird Bier ausgeschenkt oder sowas. Das wäre gegangen, aber das ist irgendwie, das hat so einen komischen Geschmack. Also das muss irgendwie nicht sein. Was ich mit dem gemacht habe, ist ihn auch zu dekontextualisieren. Das ist wahrscheinlich... so ein paranoides Prinzip von mir. Also, dass ich nie glaube, dass das, was da gesagt wird, dem entspricht, was es als Information liefert, sondern wenn man es schräg legt und als Metapher für irgendwas sieht, funktionieren Sachen nochmal anders. Und er wird ja die ganze Zeit sozusagen irgendwie metaphorisch gelegt, ne? Also irgendwie die Art und Weise, wie er redet und was er da erzählt und was in der Erde alles wühlt und woran wir alles sterben können und sowas, bekommt ja eine ganz komische Dimension, obwohl das eigentlich ein ganz harmloser Vortrag war. Also auch er ist im letzten dekontextualisiert.
Ja, und es kommt auch zum Beispiel, wo er von der Parallelstruktur von Chlorophyll und Hämoglobin spricht,
ja,
kommt auch nochmal so was Schräges, fast Esoterisches rein, was ja auch ein Moment von Schrebergartenkultur ist.
Ich würde mich ja freuen, wenn es ein bisschen esomäßiger wäre. Es ist aber in Wirklichkeit ganz, ganz häufig ganz schrecklich banal in den Gärten und geht eigentlich nur um sowas wie ein Hortus conclusus. Und das ist das Problem irgendwie und das ist das, was die Irmgardener so schön machen, dass sie sagen, irgendwie weg mit den Zäunen und Türen auf und jeder darf rein und dann kann was entstehen. Und das war früher in Schrebergärten, denke ich mal, auch im Osten, war das so, dass irgendwie die Leute sich viel mehr untereinander kannten, viel mehr Kommunikation miteinander hatten. Und hier im Westen ist halt wirklich, das ist ja auch das, ich weiß nicht, ob das in der Sendung vorkommt oder ob das nur der Pressetext sagt, es ist tatsächlich Zellen rechts und links und dazwischen sind Zäune. Und nur wenn man sich auf den Rücken legt und in den Himmel schaut, irgendwie sieht man, dass man im Garten ist oder in die Baumwipfel guckt irgendwie. Aber es ist tatsächlich eine Frage der Positionierung des Körpers und des Denkens, wie ich den Garten jetzt irgendwie finde.
Aber auch das wird thematisiert, finde ich, indem man viele Geschichten, die also René erzählt, darüber hört, was über die Zäune hinweg passiert. Ja. Der Zaun als Konfliktlinie, wo man glimpflich miteinander klarkommt, wo es aber auch furchtbar aggressiv werden kann. Dann gibt es als nächstes spannendes Element, finde ich, erstens diese Musik. Also im generellen Bewusstsein von Schrebergärten vermutet man erstmal nicht da so eine A cappella-Gruppe. Glückszufall, oder? Ich weiß
absolut
nicht.
Genau. Ja, klar. Also wenn Menschen Musik machen, die in meiner Sendung auftreten, nehme ich die Musik auf. Und nichts ist besser, als sozusagen Musik von Protagonisten zu haben. Und das war in dem Fall natürlich, hat das funktioniert.
Der Ball.
Ja, der Ball.
Ja, ein weiteres Modul. Also irgendwie, wir suchen diesen Ball 4-5 Mal auf. Und das finde ich ganz interessant. Das kann ich aber jetzt als Macher gar nicht selber beurteilen. Ich glaube aber, dass es funktioniert hat, dass man sofort ein Schreckensszenario vor Augen hat, wenn nur die Ansage kommt, Ball der Gartenfreunde, weiß ich was, 5. November oder Januar oder wann das war, irgendwann, als es dunkel war, 2009 oder 2010, und dann hört man diese Musik. Und man weiß ganz genau, es ist fürchterlich. Es ist irgendwie ganz entsetzlich. Aber auf der anderen Seite, was heißt fürchterlich und entsetzlich? Es ist halt irgendwie ein Treffen von Vorstandsvorsitzenden, von Vereinsmeiern, die dann dazu Schlagermusik tanzen. Und das braucht man nicht zu zeigen. Da wäre die Kamera beispielsweise sehr indiskret. Wir hören nur diese Musik, wir hören, es ist ein großer Raum, es ist irgendwo im ICC gewesen. Und man weiß sofort irgendwie, okay, ich habe diese Atmosphäre, ich verstehe, worum es da irgendwie geht. Also auch ein weiteres Modul, das einfach nur dann kein Musiktrenner ist, sondern tatsächlich ein akustisches Szenario versucht abzubilden, wofür diese Stereophonie natürlich ganz wichtig ist, dass wir den Raum mithören. Ne? Und das dann wieder als Block reingesetzt, dann endet es auf Beat oder auf Hall oder auf was auch immer irgendwie und wir sind wieder in einer neuen Szene.
Bildet sich eigentlich in der Tatsache, dass du als Ich-Erzähler vorkommst und gleich am Anfang sagst, oh Gott, das hätte ich ja noch nicht gedacht, aber jetzt bin ich da in dieser Welt und mal schauen, wie sie ist. Gleich am Anfang eigentlich so eine Ansage, ich bin da drin und ich will mal schauen, wie das mit dem gängigen Vorurteil von den Piefkes ist. Also einfach eine Vorstellung des Ichs in diesem Stück.
Ach, das ist eine generelle Frage irgendwie mit dem Ich im Radio-Feature. Aus der ich mich, obwohl ich sehr häufig in meinen Stücken Ich sage, in der Regel mit derselben Ausrede rausdrücke, dass wir in der Postmoderne leben, dass ich im Letzten irgendwie, glaube ich, auch ein postmoderner Denker bin und keinesfalls davon ausgehe, dass wenn ich sage, ich bin. Also das ist immer eine Rolle, das ist immer eine Erzählstrategie. Und Helmut Kopetzky beispielsweise hat in einem Vortrag, den er in Rendsburg gehalten hat, über das Ich im Radio-Feature genau diese Stelle zitiert, um mir nachzuweisen, dass ich ja nämlich doch ich sei und er hätte den Garten auch gesehen. Was aber gar nichts zur Sache tut. Eine Erzählweise, die gewisse Vorteile in sich birgt. Mehr ist es nicht. Und diese Vorteile sind vor allen Dingen Authentifizierung. Das, was ich sehe, habe ich gesehen und dementsprechend, oder was ich denke, sozusagen irgendwie auch nochmal irgendwie ein bisschen relativiert. Ja, das kann jemand anderes auch anders sehen oder anders denken. Und es ist eine direkte Ansprache an das Du, nämlich an den Hörer. Also zu sagen, ich stehe jetzt hier, ich schaue nach links, ich schaue nach rechts. Ne? Ist was ganz anderes, als wenn ich sagen würde, schaut man nach links oder schaut man nach rechts. Das ist eine ganz andere Art und Weise der Glaubwürdigmachung von Vorgängen. In dem Fall lag es nahe, weil ich ja eben auch tatsächlich Gärtner bin. Nichtsdestotrotz identifiziere ich mich nicht als juristische oder irgendwie anders geartete Personen, mit denen ich es in meinen Radio-Features. Also am krassesten ist es in meinem Stück über Swingerclubs, wo es wirklich irgendwie ziemlich zur Sache geht, wo ich eine ganze Menge aus der Biografie des ML erzähle, die auch deckungsgleich ist mit der Biografie von Michael Lissek, aber damit identifiziere ich mich trotzdem noch nicht. Ich bin da vollkommen schizophren, auch deswegen, weil ich weiß, dass keiner oder sagen wir 99,99% der Hörer mich als Person gar nicht kennen und mich sozusagen nur als ich im Radio-Feature wahrnehmen. Das heißt irgendwie, ob identisch oder nicht, spielt sowieso überhaupt keine Rolle. Und für mich ist das nichts anderes als eine Erzählstrategie.
Das unterscheidet sich dann, glaube ich, doch von der Grundhaltung, die Kopetzky immer wieder reklamiert, der irgendwie die Vorstellung hat, wenn ich sage, bin ich kulturrevolutionär und ich habe doch eine Botschaft zu vertreten, die ich gefälligst authentisch zu vertreten habe.
Ja, das ist auch total in Ordnung. Also das ist tatsächlich eine andere Tradition und an der gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich würde die gerne haben, aber ich fühle mich ja noch nicht mal als Privatperson mit mir identisch. Also es gibt mich als Gärtner, es gibt mich als Liebhaber, es gibt mich als Vater, es gibt mich als verzweifelten Radio-Feature-Macher, es gibt mich als großartigen, erfolgreichen Radio-Feature-Macher. Wer bin ich denn? Ne? Also meine, das fällt ja sowieso nie zusammen. Wir nehmen ja immer eine Rolle ein, je nachdem, mit wem wir reden, in welcher Situation wir uns befinden. So, und jetzt auch noch Stimme im Radio sein. Mein ganzer Körper ist nicht da, meine ganze Mimik, meine Gestik, all die ganzen Sachen sind nicht da. Ich spreche anders in meinen Radio-Feature-Sendungen. Es gibt ja tatsächlich eine Art und Weise zu reden, die ich nur vor dem Mikrofon mache. Auch keine Absicht, sondern tatsächlich geschuldet durch die mediale Vermittlung einer ersten Person Singular. Da gibt es ganz viele Gründe für mich, mich nicht als mit dem Ich meiner Erzählungen deckungsgleich zu sehen. Und wiederum eine ganze Menge andere guter Gründe, wie beispielsweise bei Kopetzky oder Braun, sich damit durchaus als deckungsgleich zu sehen, eben weil man damit eine Botschaft meint, transportieren zu müssen, die aus dem Ich des schreibenden, aufnehmenden, produzierenden Autors kommt.
Das würdest du nicht ablehnen, bloß für dich stimmt es nicht.
Ich bin da einfach ein bisschen komplizierter. Ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ich vertrete ja auch Meinung. Ich sage ja auch nicht irgendwie Larifari, Huschdi-Wuschdi und von mir aus kann die Welt zur Hölle fahren. Meine Sendungen haben ja auch durchaus politischen Hintergrund und Aussagekraft und den Versuch, hinter die Oberflächen, unter die Oberflächen zu kommen. Aber ich nehme mich da als Person nicht so ernst. Ich glaube auch nicht, dass ich damit dann zu viel sage, aber das weißt du wahrscheinlich besser. Helmut Kopetzky hat mir erzählt, dass als er 1971, 72 angefangen hat, Radio zu machen, war es unglaublich verpönt, ich zu sagen. Es gab hauptsächlich Autorenkollektive, wo jeder Satz abgesegnet wurde durch 10 Leute. Die ersten Features, die er gemacht hat, irgendwie waren tatsächlich wahnsinnige Kollektivarbeiten. Und er hat sich über so viele Jahre nie getraut, selber zu sprechen und, glaube ich, in den letzten 7, 8 Jahren erst überhaupt ich zu sagen. Also nach seinem 70. Stück hat er angefangen, ich zu sagen und das war für ihn eine Revelation. Also nimmt er dieses Ich jetzt, nachdem er lange daran gearbeitet hat und sozusagen im Knechtwerk irgendwie der Aufarbeitung des Ich-Sagen-Dürfens gearbeitet hat und damit diese Sachen rumgewuchtet hat, nimmt er dieses Ich jetzt auf eine andere Art und Weise wahr, als ich, der damit noch nie ein Problem hatte, weil ich mich nie mit mir identisch gefühlt habe.
Trotzdem habe ich den Eindruck, aber das ist vielleicht meine Art, sowas zu hören. Es gibt da schon eine Botschaft, die sagt, schau mal, das gibt es alles im Schrebergarten. Macht es euch nicht so einfach mit eurem Vorurteil. Das ist ja sehr wohl auch eine Ich-Aussage. Ich will euch eine bunte, ziemlich vielfältige, ziemlich verrückte, ziemlich schräge Welt zeigen. Aber mit dieser Zeigegeste bist du zumindest jemand, der sagt, hört mal auf mit diesen schlichten Vorurteilen.
Na klar. Also das ist ja immer sozusagen das Problem von Autoren, die nicht ich sagen, dass jede Form von Aussage in Anführungsstrichen oder von Zeigegeste, von DXs, wenn man so will, grundsätzlich durch den Filter des Autors geht und immer seinen Intentionen entspricht. Nicht ich zu sagen, ist also eigentlich eine Lüge. Also irgendwie zu sagen, im Schrebergarten gibt es verschiedene Formen der Lebensführung. Schauen wir sie uns einmal an. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie formulieren muss. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ehrlicher, sich als eine Rolle in dieses Stück, das man da schreibt und das man erlebt und das Leben heißt, dass man da sich selber als Rolle mit reinschreibt, sich mit reinnimmt, sich selber erfindet, sich selber befragt, seine Widerstände benennt, seine Freuden, seine Abneigung, seine Idiosynkrasien irgendwie mit reinnimmt und sie benennt, weil es taucht ja dann sowieso im Stück auf. Ich weiß nicht, unser Stil der Anordnung, unser Stil des Schreibens ist uns auf eine gewisse Art und Weise vorgängig. Wir kommen da nicht raus. Also das ist nicht anders zu machen. Also dann, da ich da wirklich fest dran glaube, sage ich mal lieber ich, weil sonst ist es irgendwie um die Ecke und verlogen oder so. Also dann sage ich mal lieber, das bin ich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal, ich habe nicht viele Stücke gemacht, wo ich nicht ich sage.
Ich glaube, es sind sowas an die 26, 28 Feature auf deiner Website zu finden. Und da taucht Urban Gardening ja nochmal auf, es gibt Karaoke. Wenn ich die ganze Liste durchgehe, dann ist sozusagen aus der sogenannten Hochkultur kommt eigentlich relativ wenig vor. Da ist der Maler, da ist Highsmith natürlich. Ist das so eine Lissek'sche Grundhaltung, dem Volk aufs Maul schauen und eher sich nicht in akademischen Kreisen zu bewegen oder ein Stück über Grete Sultan zu machen. Gibt es da so ein thematisches Cluster, in dem du dich lieber aufhältst?
Ich habe nie gewusst, was Kultur ist. Also und es hat mich, wenn ich es dann irgendwie aufs Brot geschmiert bekommen habe und mir hat jemand gesagt, du musst unbedingt dieses Theaterstück oder diese Oper oder diese Ausstellung sehen oder hören oder angucken, irgendwie hat es mich in der Regel mal abgeschreckt. Kultur interessiert mich tatsächlich nicht. Also ich lese sehr viel und ich nehme alles wahr, aber das interessiert mich nicht so richtig. Ich kenne sehr viele Opern, ich höre wahnsinnig viel Musik und auch irgendwie durch alle Richtungen, aber für mich ist das keine Kultur, sondern Leidenschaften. Und das ist, glaube ich, auch das, was meine Auswahl der Themen betrifft. Ich muss für ein Thema brennen und ich möchte mit Leuten sprechen, die brennen. Das ist der Punkt. Also meine Karaoke-Sänger, meine Pädophilen, meine Swingerclub-Besucher, Wissenschaftler, die über die Vogelgrippe reden, die brennen für ihre Themen. Die haben nicht das Gefühl, sie geben ein Interview, sondern sie dürfen mir was erzählen, worüber sie eigentlich nie 2 Stunden am Stück interessiert befragt werden. Das ist das Großartige dieses Berufs, finde ich auch. Also du kannst zu Leuten gehen und sie fragen. Und sie antworten dir und sie stecken voll in ihrem Thema drin. Und wenn du gut vorbereitet bist und freundlich bist und nicht mit der Technik kämpfst und nicht gleich weg willst, sondern ihnen wirklich signalisierst, ich bin hier und ich höre dir zu, können solche Gespräche eine enorme Intensität bekommen. Klar, das könnte man auch bei diesen hochkulturellen Themen kriegen, aber das ist, ich bin da einfach noch nicht so richtig drüber gestolpert. Also mich springen Themen an und oder sie springen mich nicht an. Also das ist irgendwie ganz komisch. Sie haben eigentlich immer mit Extremerfahrungen zu tun, mit irgendwelchen Extremsituationen. Zum Beispiel ein Freund von mir, Christoph Josef Ahlers, der Therapeut ist und das Pädophilenprojekt mitentwickeln hat, der am Anfang nicht mein Freund war, den ich über die Interviews kennengelernt habe. Ich würde eigentlich nie einen Fachmann in eine Sendung reinnehmen wollen. Also über Pädophilie, einen Sexualtherapeuten oder einen Psychotherapeuten, ist immer eine große Gefahr, weil du legst sozusagen die Männer, die du vorher gehört hast, direkt auf die Couch. Und der hat sozusagen beherrscht die Machtsprache, kann das irgendwie alles einordnen, sagen, der ist so, der ist so, der ist so. Das ist eine große Gefahr. Ahlers hingegen nicht, weil der auch für sein Thema unglaublich brennt und zu einer eigenen Rolle wird. Also Sprechweisen interessieren mich. Das sind Sprechweisen, die vollkommen jenseits der Information angesiedelt sind und nur noch der verbalen Begeisterung sozusagen durch die Sendung irrlichtern. Das fand ich irgendwie toll.
Gibt es etwas, wo du sagen kannst, der Schrebergarten hat in so meinem Verständnis von Radiomachen das und das bewirkt, oder?
Das kann ich über wenige Stücke sagen, über das aber tatsächlich zufälligerweise ja. Nämlich, wie unglaublich schamlos man akustisch Orte wechseln kann, ohne sie anzumoderieren. Das habe ich in dem Stück total zum Exzess getrieben. Irgendwie, du brauchst keine Überleitung. Also die Reportage beispielsweise arbeitet ja, oder das schlechte Feature arbeitet ja mit, und dann ging ich da und dahin. Oder dann machte ich das und das. Und da ist ja so eine, frei nach Walter Filz, eine Brachialmontage von verschiedenen Räumen, die aber grundsätzlich überhaupt nicht irritieren. Ach, jetzt bin ich ja wieder da. Also das habe ich gelernt tatsächlich an dem Stück. Oder das wurde mir plötzlich klar, dass man viel blockhafter arbeiten kann, als man es für möglich hält. Und die Blöcke auch echt nicht lang sein müssen. Was du zu Jean-Claude gesagt hast, oder von Jean-Claude erzählt hast, dass er mit Grete Sultan erst den Kosmos der menschlichen Sprache entdeckt hat.
Der Stimme.
Der Stimme, genau, nicht der Sprache, der Stimme. Das ist tatsächlich was, was mich am zeitgenössischen Feature wundert, dass das so wenige Leute erkennen. Und das kommt auch aus der Tradition des Radio-Features, die immer mit diesen Atmos meinen, arbeiten zu müssen, was ich ja überhaupt eigentlich gar nicht tue. Ich bin ja überhaupt kein Atmo-Frickler. Ist ja auch alles in Ordnung, darf man ja auch. Man darf ja auch irgendwie durch Shanghai oder Hongkong oder Amerika fahren und dann irgendwie große Soundscapes bauen. Nur wenn man mal drauf achtet, stellt man fest, dass in der Regel immer ein Etikett draufgeklebt wird. Das heißt, wir hören 2 Minuten irgendwas und dann sagt eine Stimme Hongkong. Oder Hongkong, je nachdem, ob man Jens Jarisch oder Peter Leonhard Braun ist. Also es gibt sozusagen dieses Etikett. Ah, okay, verstehe. Während viel zu wenig Wert darauf gelegt wird im Radio-Feature, was eine Stimme alles kann. Also irgendwie die dialektalen Färbungen, das Zögern, die Pausen, das Schmatzen. All diese ganzen Sachen irgendwie werden häufig von Regisseuren weggemacht. Beziehungsweise aufgrund von fehlender Güte der Mikrofonierung überhaupt nicht aufgenommen. Im Feature gibt es ja diesen Mythos des guten Mikrofons. Und das ist nicht nur ein Mythos oder ein Distinktionsmerkmal zu den anderen Radioformen, sondern ist genau dafür da, den Körper des Sprechenden aufzunehmen. Den Körper des Sprechenden. Und zum Körper gehört im Sinne von Roland Barthes eben immer auch die Rauheit der Stimme. Das Denken während des Sprechens, das muss hörbar und dementsprechend sichtbar gemacht werden. Und damit muss ein oder sollte ein akustisches Szenario zur Identifikation oder was auch immer irgendwie hergestellt werden. Und das ist echt viel zu selten der Fall. Das ist eine großartige Möglichkeit von Radio-Feature.